Smith whips the ball in towards the penalty spot. Solanke with a header! Impudence
from Luis Diaz. Levels the game.
Incredible goal!
Saka comes inside. It's opening up for him. Saka shoots. Deflects in. Arsenal have the lead.
Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast.
Chelsea dreht vergangene Woche spektakulär das Spiel gegen United in der Nachspielzeit, um dann bitter zu enttäuschen an diesem Wochenende. Der Titelkampf war spannend, ist spannend und bleibt auch spannend. Liverpool lässt Punkte liegen und ist damit gleich auf mit Arsenal, nur noch auf Platz 2. Ansonsten bleibt alles irgendwie beim Erwartbaren. Der Kampf um die Europa-League-Plätze und den vierten Champions-League-Platz mutiert ein bisschen zum Schneckenrennen, würde ich sagen. Im Abstiegskampf ist eigentlich so gut wie alles klar und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Aber wir sprechen jetzt nochmal im Detail und ich freue mich dabei auf Alex Gleis, weil der hat ein bisschen Ahnung davon.
Ja, Ahnung hat auch mein Kollege Emanuel Pedersen, der Baller League-Fan unter den Fußballexperten, und bei ihm ist ziemlich viel spannend, wie es scheint. Schön, dass du da bist.
Hast du mitgezählt, wie oft ich jetzt das Adjektiv spannend verwendet habe?
Ich hab nebenbei hier an meinem morgendlichen Kakao genippt für jeden spannenden Beitrag. Aber ich finde es furios, wie du immer reinstartest mit den Intros, finde ich sehr gut.
Muss ja.
Da hast du quasi deine guten 10 Minuten gehabt.
Schon. So 35 Sekunden.
Nein, das war natürlich eine Anspielung auf ein Spiel, wo wir nachher noch hinkommen. Die hatten auch sehr gute 10 Minuten oder ein paar mehr. Aber
das stimmt. Der wichtigste Eindruck ist aber auch immer am Anfang und am Ende. Und in der Mitte kann man so ein bisschen schleifen lassen.
Weil ich habe am Wochenende gelernt, guckt keiner mehr über 90 Minuten. Wahrscheinlich ist es bei Podcast ähnlich, ne? Guckst du mal rein. Das ist so wie früher mein Opa, der guckt immer den Start von der Formel 1, pennt dann ein und dann guckt die letzten 10 Runden.
Ja, gut, reicht ja eigentlich.
Ja, also reicht ja eigentlich. Ne?
Fußball und Formel 1, da passiert so wenig zwischendrin.
Das ist immer so, wie wenn die Amis sagen, so, oh, Fußball so langweilig, ist irgendwie so low scoring. Ja, aber bei euch macht einfach so jedes, keine Ahnung, Ding, irgendwie jeder Punkt ist dann so 10 Punkte. Ja, bei Football passiert ja theoretisch auch nicht viel mehr, außer dass du dann halt 7 Punkte dafür kriegst.
Da werden halt 10 Meter Gewinn dann gefeiert. Ja, das ist schon irgendwie absurd. Aber ja, Fußball funktioniert irgendwie auch, weil man, also die Leute können dem halt auch besoffen noch folgen, weil es schon langsam ist.
Wobei der moderne Fußballmensch ist ja immer komplizierter.
Das stimmt. Also dann gehen wir mal rein ins erste Spiel.
Genau.
Würde ich sagen, vom vergangenen Wochenende. Die englische Woche haben wir jetzt einfach so ein bisschen übersprungen. Ich hatte ja kurz gesagt, dass Chelsea da eine Überraschung gefahren hat. Ansonsten ist da jetzt nicht viel passiert.
Ich glaube, das haben die Zuhörenden alles in der Hausaufgabe selber sich erarbeitet.
Genau, deswegen schauen wir jetzt auf den 32. Spieltag und beginnen mit einem Downer.
Jo.
Der Downer des Tages. Unter der Woche war es eine berauschende Nachspielzeit für Chelsea und am Wochenende war die Nachspielzeit dagegen ein Albtraum. Und ja, trotz einer recht durchwachsenen Saison hat Chelsea immer noch realistische Chancen auf einen Europa-League-Platz. Ich verstehe das nicht so ganz. Sie haben gegen Sheffield United nur 2-2 gespielt und in der letzten Minute den Sieg aus der Hand gegeben. Und ja, mit solchen Patzern wird es irgendwie schwer und trotzdem ist die Gelegenheit noch da. Aber wenn man jetzt halt rechnet, sie haben gegen Burnley unentschieden gespielt und gegen Sheffield, also 4 Punkte liegen lassen, ist dann irgendwie zu wenig.
Es ist direkt der Downer zum Anfang. Und ich gucke jede Woche irgendwie auf Chelsea und denke mir so, ja, jetzt die kommen irgendwie ja doch noch, es ist unglaublich. Und dann halt eben nicht. Wenn man jetzt guckt, du hast es schon angedeutet, gegen Burnley hat man auch 2-2 gespielt, davor sogar gegen Brentford auch 2-2. Und jetzt gegen Sheffield, das kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Erstens, wenn du dann noch die realistische Chance hast, United halt einzuholen, die auch im direkten Vergleich noch schlägst. Also irgendwie ein bisschen mau. Ich fand es ganz interessant, was Pochettino gesagt hat. Er meinte halt, er ist jetzt in seinem Alter, wo er sofort sieht, ob seine Mannschaft halt mithalten kann oder nicht. Er hat genug Erfahrung. Er meinte, die schaffen es einfach in diesen Spielen nicht mitzuhalten, nicht da zu pushen und dann das auch durchzuziehen. Und er meinte, es liegt womöglich an der Reife seiner Truppe, was ich interessant finde, was ja auch ab und zu, glaube ich, bei uns so ein bisschen durchgeklungen ist. ich finde halt auch interessant, eigentlich gibt es ja auch viele so Ähnlichkeiten zu der United-Saison, obwohl United zwischendurch halt deutlich mehr Punkte und Siege eingefahren hat und mal eine Serie hat und dadurch halt ein bisschen besser dasteht, aber eigentlich ja gar nicht so viel. Und ja, bei Chelsea ist halt auch einfach die defensive Sicherheit nicht gegeben. Offensiv läuft's immer mal. Aber Cole Palmer jetzt zum Beispiel in dem Spiel auch nicht so ein Faktor, der die ja sonst auch krass durch die Saison trägt, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, Sheffield hat es eigentlich gut gemacht, finde ich. Gutes Tor geschossen, das erste war ein super schöner Pass. Ich meine, die erste Ecke, als Chelsea in Führung gegangen ist durch Thiago Silva, der wieder in die Startelf gerückt ist, war jetzt, ja, also da, keine Ahnung, da war irgendwie, die haben ihn einfach komplett freigelassen. Das, da merkt man halt dann vielleicht, dass man auf dem letzten Platz steht. Aber ja, Chelsea, für Chelsea, glaube ich, tut's weh, weil das wären jetzt irgendwie 3 weitere wichtige Punkte gewesen und man hätte halt mit einem Spiel weniger auf United da richtig Druck machen können. Ja.
Aber ja, ist noch nicht erzählt, irgendwie das letzte Kapitel, aber ich sehe auch gerade, sie haben in den letzten 6 Spielen zumindest nicht verloren, aber irgendwie auch nur 2 Siege geholt. Und aber halt auch die Mannschaften davor haben auch jeweils nur 1 bis 2 Siege geholt. Das ist irgendwie so ein ja langsames Fortbewegen und deswegen ist da schon auch noch alles drin. Sie haben noch 8 Spiele zu spielen, weil sie erst 30 absolviert haben am 32. Spieltag. Also mich wundert es total, aber sie punkten ja dann eben gegen United, gegen City haben sie ja auch unentschieden gespielt. Das ist natürlich dann Big Points. Also irgendwie wäre da mehr drin.
Ja, muss man da die M-Frage stellen. Ja, ist das krass, weil wie du schon sagst, es ist halt wirklich so ein Schneckenrennen, ne? Alle punkten mal irgendwie ein Spiel, alle sind so mittelmäßig stabil, aber auch nicht so wirklich und keiner kann, also es gab jetzt keine Mannschaft, die mal gesagt hat, okay, wir gewinnen jetzt mal 5 Spiele und dann setzen wir uns da oben fest oder ran oder ziehen dann den anderen so ein bisschen vorbei. Das ist halt Newcastle, West Ham, Chelsea, die sind irgendwie die ganze Zeit alle im Rennen. Selbst Brighton ist ja auf eine Art noch irgendwie dabei und Wolves ja, naja, die können so schielen. Aber es ist irgendwie absurd.
Ja, also selbst wenn es das mal gibt, dass eins von diesen genannten Teams irgendwie mal 3 oder 4 Spiele in Folge gewinnt, verlieren die auch mal 3 Spiele in Folge irgendwie. Das ist ja so eine konstante Inkonstanz.
Ja, naja, es ist ein bisschen enttäuschend, aber ich finde tatsächlich, es bleibt wirklich spannend, wer sich da die Dinger holt und wenn man jetzt auf gerade nochmal auf die englische Woche guckt, Chelsea United, da bleibt es natürlich auch spannend, da wir heute nicht über United so viel reden, aber ob die das dann doch am Ende noch durchziehen können, weil die sahen ja lange auch als Favorit darauf aus auf dem Platz und jetzt wird es richtig eng noch. Da sieht man auch, wie lang so eine Saison ist irgendwie, ne? Also dass Chelsea auch eigentlich, wir hatten die ja auch so richtig abgeschrieben schon zwischendurch und ja, jetzt irgendwie jede Woche mit der Chance wieder. Bleibt spannend.
So, spannend ist es auch unten. Wir gehen jetzt mal in den Tabellenkeller. Die Wundertüte.
Yes, da hat Luton richtig was gezeigt. Der späte Siegtreffer zu keinem Unentschieden, sondern zum Sieg. Noch ist nichts gewonnen, noch bedeutet der Sieg quasi nicht so viel, meinte auch der Trainer und der auch sehr ermüdet und meinte, es ist eine sehr harte Phase für ihn. Luton gewinnt das Spiel 2-1 gegen Bournemouth, die vorher eine richtig gute Phase hatten. Willst du das Ganze mal zahlenmäßig untermauern, warum das so gut war jetzt für Luton?
Ja, Bournemouth ist so mit das formstärkste Team eigentlich aktuell, abgesehen von den Top 3 in der Premier League gewesen. Aus den letzten 5 Spielen hatten sie 4 gewonnen und nicht verloren. Deswegen war das auch durchaus überraschend, dass sie da jetzt das Nachsehen hatten, zumal sie auch in Führung gegangen sind in dem Spiel gegen Luton und dann das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Das war so ein richtiger Sieg des Willens, würde ich es mal bezeichnen. Man hat in jeder Aktion dann den Spielern von Luton Town angemerkt, die hauen da alles rein und da zieht auch jeder mit und dann entstehen auch irgendwie ja Tore nicht direkt zufällig, aber ein bisschen mehr zufälliger, beim Ausgleich war eigentlich der Ball zunächst schon weg. Mhm. Und dann nochmal, ich weiß jetzt nicht genau wer, dann nochmal richtig hartnäckig nachgesetzt hat und dann somit sozusagen das 1-1 erzielt werden konnte. Aber da merkte man in jeder Pore eigentlich der Spieler, dass da nochmal alles reingehauen wird, und damit ist durchaus möglich, dass die in der Liga doch wieder bleiben können. Auch Brentford ist nur noch 4 Punkte entfernt und Everton ebenfalls, und da kommen wir gleich noch zu, was es da für Neuigkeiten noch geben könnte unter der Woche punktemäßig. Also Luton Town hat noch die realistischen Chancen auf jeden Fall von den 3 Teams dort unten irgendwie noch die Liga zu halten, und wir würden es denen natürlich auch am meisten gönnen.
Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Also nächste Woche können die auch gerne mal ein 1-1 gegen Manchester City holen. Und ansonsten spielen sie halt danach noch gegen Brentford und die Wolves und im direkten Duell gegen Everton. Ja, also kein leichtes, aber auch kein zu schweres Endprogramm. Da kann man schon nochmal 1-2 Siege holen und sich wirklich vielleicht in der Liga halten.
Für den Kopf ist dieses Spiel auf jeden Fall immens wichtig, zumal es das erste Mal war, dass Luton Town ein Spiel drehen konnte nach Rückstand. Und ja, ich würde mal sagen, dass das irgendwie nochmal einen anderen Glaube frei, das schaffen. Und es war auch erst der 2. Sieg im Jahr 2024. Und sie hatten, ich glaube, seit Ende Januar nicht mehr gewonnen.
Ja, und vor allen Dingen jetzt auch der 1. Sieg in 11 Spielen. Und ich finde, so ein spätes Siegtor, und wie du schon sagst, die haben sich ja jetzt schon komplett zerrissen und reingesetzt und sich damit halt auch belohnt und gemerkt, okay, wenn wir da so rangehen in solchen Spielen, dann passiert vielleicht auch was. Ich meine, gegen City oder so, vielleicht musst du irgendwie eher stabiler sein oder anders agieren. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache auch für den Kopf, wenn man einfach zeigt, okay, das wir belohnen uns da selber.
Ich sag mal so, wenn denen noch 2 Siege und 2 bis 3 Unentschieden gelingen, also die 8 bis 9 Punkte holen, das könnte reichen.
Ja. Ja, ich glaube, 2 Siege wäre schon gut aus dem Restprogramm, ja.
Ist aber eben, 2 Siege, muss man auch sagen, ist ein hartes Stück Arbeit für Luton Town, wenn man jetzt auch sieht, dass sie in diesem Jahr erst 2 Siege geholt haben. Aber ist drin, wenn sie gegen Everton und Wolverhampton gewinnen. Weiß man aber nie.
Das stimmt. Aber dann war es das. Ich finde, unten bleibt es weiter entspannt, oben bleibt es weiter entspannt. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich einmal kurz ein Ratespiel mit dir spielen.
Juhu.
Weil aus der Kategorie Social Media hat hier unser Management wieder was rausgesucht. Das Gute ist, du bist ja da immer nicht unterwegs. Und zwar geht es um die wertvollsten Spieler der Vereine. In welchen Vereinen? Also welcher Spieler jetzt in welchem Verein der wertvollste ist. Und da möchte ich einfach jetzt mal raten mit dir, weil du kennst dich ja auch so mega gut aus mit den Spielern. Wer ist denn zum Beispiel der wertvollste bei Bournemouth, wo wir gerade dabei waren?
Aber in welchem, also du meinst jetzt wahrscheinlich monetär. Marktwert.
Ja, Transfermarkt, Geld. Bei mir geht es immer ums Geld.
Bei dir geht es immer ums Geld. Keine Ahnung, wer der wertvollste Spieler bei Bournemouth ist, warte mal.
Er hat da so viele Tore geschossen und jetzt googelt hier der Kollege noch. Oh.
Natürlich google ich nicht. Ey. Nein, ich google nicht. Hier, Ding. Ne?
Wer hat da so viele Tore geschossen bei Bournemouth? Na komm, den Namen haben wir schon mal hier gehabt.
Ja. Yeah.
Richtig, Solanke. Cool.
Genau.
Bei Crystal Palace, komm, den kannst du aber kennen. Tolle Freistöße, super Dribbler. Wenn der nicht da ist, geht wenig.
Ja.
Richtig, Olise. Gut.
Ja, genau. Ja, ich weiß, wenn du die Namen sagst, dann würde ich glaube, wenn wir es andersrum machen, du sagst Namen und ich muss raten, wo er spielt, würde ich dann drauf kommen, weiß
okay,
ich nicht.
Okay, bei Chelsea, komm.
Palmer.
Ja. Richtig, Casedo. United, wer ist da der Wertvollste?
Bruno Fernandes zu alt.
Ich lasse es mal gelten als Antwort, du meinst Bruno Fernandes, ne? Richtig. Das stimmt nämlich. Mit 70 Millionen. Caicedo okay. 80 Millionen. Bei City, komm, einen einfachen hier jetzt.
Ja, Haaland oder...
Haaland. Oder, ja. 180 Millionen. Und bei Arsenal?
Declan Rice.
Nee, Saka. 130 Millionen. Ist damit der zweitwertvollste in der Liste. Wir machen mal noch... Fulham. Ein Spieler, der eigentlich sich von Tuchel gewünscht wurde.
Ja. Keine Ahnung.
Palinha, richtig. 55 Millionen.
Ich sag mal so, ich glaube andersrum, du würdest zwar mehr Namen nennen können, aber genauso irgendwie falsch raten.
Ja, also ich kenne alle auf der Liste, außer Amen Hodzic von Sheffield und Sander Berge hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer da bei Burnley irgendwie was wert ist. Ansonsten, glaube ich, hätte ich schon viele Namen sagen können, aber ja, ob die jetzt wirklich die Wertfürzen sind oder so.
Tja. Ich halte ja nichts vom Kapitalismus, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so sattelfest.
Geil. Der linksradikale Fußball-Podcast. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, war das mal wieder ein erfolgreiches Spiel aus der Kategorie Social Media. Ich finde, was ich gestern noch, ich war gestern ja im Stadion, ich bin ja hier auf Außenpostenreise und Scouting mal wieder beim FC Porto gewesen und mir ist es in letzter Zeit schon immer mal wieder überall aufgefallen, dass es ja diese Tracking-Dinger gibt für die ganzen Geräte, die so aussehen wie ein BH. Eigentlich, oder? Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Fußballspieler ja jetzt alle so ein Ding drunter tragen, was eigentlich aussieht wie so ein BH? Und ich finde das sehr lustig, weil, also wann sieht man schon mal Männer freiwillig so im BH tragen? Das ist eigentlich so ein super männliches Ding irgendwie, oder?
Ich finde, es sieht eher aus wie so ein Top als jetzt ein BH.
Aber es ist schon, also ja, es ist ja schon sehr so kurz und hört direkt unter der Brust auf und da ist ja dann immer so dieses Ding reingesteckt, die Technik. Ja. Find schon ein bisschen, das aussieht wie ein BH.
Und? Was ist jetzt das Kuriose dabei?
Na, ich weiß nicht, dass Fußball und so ein Stadion immer so ein, manchmal so ein sehr männliches Umfeld ist. Und ich finde es sehr lustig, dass halt so im Sport und wenn das so komplett anders geframed ist, dann ist das so total normal.
Ja.
Okay.
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil das.
Also ja, ich finde auch. Also wir so sind ja hier jetzt auch nicht für die Gender Studies. Aber ich fand es irgendwie lustig.
Ja, konnte ich jetzt nicht mitlachen. Aber
würde mich mal interessieren, was die Zuhörenden dazu sagen. Würden die slide, auch ein BH tragen? Slide
rein in Alex DMs.
Yes.
Damit er auch mal einen, ja.
Damit ich auch mal Nachrichten kriege. Schreib lieber immer nur Emanuel. Gut, bevor wir jetzt hier komplett wieder abdriften in den Laber-Podcast, weiter im Text der To-Dos und an der Tagesordnung. Da kommen wir jetzt nämlich zum Höhepunkt oder einem der Höhepunkte, zumindest was wieder die Quantität angeht. Ab geht's in die Kategorie.
Watkins, oh, saved by Steele. The follow-up is in the back of the net from Douglas Luiz. It's six.
95th minute at Stamford Bridge.
Palmer's perfect penalty is 4-4. An unbelievable end to a game we will never forget.
Der Tore-Rausch des Spieltags.
Vom Höhepunkt der BH-tragenden Spieler kommen wir zum Höhepunkt fußballerisch, nämlich zu einem spektakulären 3:3 zwischen Aston Villa und Brentford. Und in dem Spiel hat Aston Villa zunächst einen 2:0 Vorsprung verspielt. Ist am Ende aber nochmal zurückgekommen nach einem 3:2 zum Ausgleich 3:3. Aber also ist das dann jetzt, sind die dann zufrieden damit, weil sie dann nicht verloren haben oder eher sehr unglücklich, weil sie einen Vorsprung verspielt haben, Alex?
Ich glaube, sie sind so und so. Watkins meinte, er will sein Team nicht im Stich lassen und es auch nicht irgendwie niedermachen, weil er ist Teil davon. Aber sie müssen Wege finden, nach dem 2:0 so ein Ding zuzumachen. Ich glaube, auch da in Aston Villa und um Aston Villa herum ist dieser Anspruch eigentlich auf den vierten Platz sehr gestiegen und mit dieser guten Saison auch der Anspruch generell gestiegen. Nichtsdestotrotz ist es ja die Saison an sich ein guter Erfolg. Das meinte auch Emery, dass man jetzt mit 60 Punkten dasteht, ist schon ein Riesenerfolg. Aber auch wenn man in der Situation ist wie sie, geben sie nicht auf und kämpfen weiter für den Platz. Obwohl es ja jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden ist. Sie sahen ja lange so aus, als wären sie der Top-Favorit auf dem vierten Platz. Und jetzt ist ja Tottenham tatsächlich vorbeigezogen und man ist ein bisschen ins Nachsehen geraten. Nichtsdestotrotz, meinte er auch, dass die erste Halbzeit super gut war. Also Emery, der Trainer von Aston Villa, meinte, er war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit und der Leistung an sich. Aber man darf halt nicht diese Kontrolle verlieren. Und das war ja innerhalb von so roundabout 15 Minuten, hat man da diese 3 Tore kassiert. Kam dann nochmal mit einem guten Tor von Watkins zurück, der jetzt auch der zweite in der Torrangliste ist mit 18 Treffern, einem hinter Haaland. Aber ja, so richtig zufriedenstellend ist es halt nicht. Also ich glaube, aus Aston Villa-Sicht hättest du eigentlich gegen Brentford mit einem Sieg rechnen wollen. Hast ja auch alles in die richtigen Wege geleitet. Ja, dann so eine Phase zu haben, ist echt hart. Und Emery meinte auch, dass er das mit seinen Spielern analysieren will und muss. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, Aston Villa ist halt nicht so mental stabil und frisch manchmal, auch spielerisch. Hätte eigentlich öfter gedacht, dass sie solche Spiele nach Hause bringen oder hier und da den einen Sieg mehr einfahren. So auch in dem Wochenende. Also eigentlich, ja, aus deren Sicht. Aber das sind, glaube ich, auch, also man hat echt Aston Villa so im Kopf jetzt durch die Saison hinweg immer so ein bisschen vielleicht auch überschätzt, weil sie einfach so gut performt haben teilweise auch, ne? Also sie hatten ja auch mal so 1-2 Spiele, wo sie spät erst gewonnen haben und so. Und das, wenn du dann halt auch mal ein paar Punkte mehr sammelst, als du vielleicht verdient hast.
Naja, sie waren ja bis zum Mitte, Ende Dezember noch in den Top 3 fast vertreten. Und das hat dann natürlich denen sehr viele Credits eingebracht. Und dementsprechend wurde auch die Erwartung dann höher. Oder ist jetzt zumindest halt da dran. Aber bis dahin waren sie auch dann sehr, sehr, sehr konstant in den Ergebnissen. Jetzt sind sie immer noch konstant, aber haben immer wieder jetzt so Ausrutscher mehr oder weniger drin.
Yes.
Übrigens waren die 3 Tore von Brentford innerhalb von 9 Minuten erzielt worden, in der 59., 61. und 68.
Das ist schon absurd, ja.
Jürgensen und Mbeumo und den dritten Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben, beziehungsweise da hat meine Autokorrektur hier einen Fehler drin und den Spielername völlig vertauscht. Allerdings wollte ich noch sagen, hättest du bei Aston Villa gefragt, wer da jetzt irgendwie der wertvollste Spieler ist, dann hätte ich jetzt Watkins getippt und einen weiteren Punkt gehabt. Aber da hast du ja nicht nachgefragt, ne?
Warte kurz. Ich will den Erfolg jetzt nicht nehmen, aber es ist tatsächlich David Luiz mit 70 Millionen.
Na, schade auch. Also,
das tut mir echt leid. Probier es bei Tottenham nochmal. Wer ist denn bei Tottenham der wertvollste?
Timo Werner. Also heute sehe ich auf jeden Fall sehr schlecht aus.
Wow, das Richard, war auch grandios drüber geschossen wie Timo
Werner. Richarlison oder Hongmin Son, aber...
Nee, tatsächlich Madison.
Auch, okay, ich glaube, ich breche ab. Ich bin schon zu Hause, aber schade. Wer hat das dritte Tor geschossen? Hast du nachgeschaut?
Das dritte Tor, ich wollte gerade nachgucken. Jetzt hast du mich aber hier schon wieder mit Timo Werner drüber geschossen. Wissa,
ja genau. Und mein Computer hat Wist draus gemacht. Und ich war so, nee, kein Spieler heißt Wist, das weiß ich auch. Nee. Aber was ich noch sagen wollte, erneut bringt die Abwehr so ein bisschen Aston Villa in Bredouille, weil sie kassieren nämlich seit Dezember, Anfang dieses Jahres mehr Tore, habe ich zumindest das Gefühl, ich habe es nicht nachgeschaut.
Yes.
Und fallen dann halt so phasenweise auseinander. Brentford kann mit dem Punkt nicht so viel anfangen, aber der war trotzdem immens wichtig, zumal sie jetzt seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen haben und nur noch 4 Punkte vor den Abstiegsrängen rangieren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also die sind halt im Abstiegsrennen drin, aber die sammeln gerade so im Schneckentempo immer mal hier einen Punkt, mal hier einen Punkt. Tatsächlich, was ich noch interessant finde zu Brentford, der Reguilón hat 2 Tore vorbereitet, der ja auch seit seiner Leihe dahin bis jetzt nicht so ganz in den Tritt gekommen ist, aber heute mal an diesem Spieltag mit einer guten Leistung. Also man kann durchaus schon sagen, Aston Villa, ich habe jetzt mal hier so reingeguckt in die letzten Ergebnisse, selbst wenn sie gewinnen, also gegen Luton haben sie trotzdem auch 3 geschossen, aber 2 Tore kassiert. Sie hatten gegen Tottenham mal 4-0 verloren. Da war hier noch ein Ergebnis, wo sie gegen Nottingham Forest 4-2 gewonnen haben. Also die kassieren dann auch schon auch oft Gegentore, vor allen Dingen auch mal gegen Leute von unten. Also gewinnen auch selten zu 0 dieses Jahr. Gegen Wolves hatten sie mal zu 0 gewonnen.
Warum saß der Spieler mit dem höchsten Marktwert bei Brentford, Ivan Toney, auf der Bank?
Muskuläre Probleme. Aber er kam ja dann noch rein.
Das stimmt, aber es waren nicht irgendwie Gründe, den jetzt halt mal, dass die Mannschaft vielleicht im Kollektiv besser arbeitet ohne den Individualisten.
Aus der Kategorie Alex stellt krude Theorien auf, würde ich sagen, er hat darauf gewettet, dass er als Joker trifft dieses Wochenende. Und da meinte der Trainer, na gut, machen wir 50-50 und dann machen wir das so.
Gut, deine Witze waren auch schon mal besser, so wie Ivan Tonys Trefferquote.
Mensch, als Berater muss ich sagen, aber dafür, wir gleichen uns ja aus, weißt du, da kann immer nur einer scheinen.
Ja, heute eher du, wenn
meinst
überhaupt.
Meinst du, Watkins holt sich noch die Torjägerkanone?
Nein.
Ah, okay.
Du?
Ja.
Meinst du, Luton bleibt in der Liga?
Ich glaube, es wird sehr eng. Ich würde es denen sehr gönnen und ich glaube daran. Ich glaube, Nottingham ja, holt auch nicht mehr so viele Punkte. Und ja, Luton schafft das irgendwie.
Fragen über Fragen. Hier bekommt ihr die Antworten. Und auch in einem nächsten Spiel gibt es viele Fragen, worauf wir natürlich Antworten haben.
It's a foul. Oh, it's red.
It's a penalty. It's gone in, but the flag goes up. Son looked to be well offside.
Der Schiedsrichter der Woche.
Yes, und zwar Everton. Ich glaube, das ganze Ding stand unter dem Titel nicht schön, aber selten. Und zwar hat Everton gegen Burnley gespielt im quasi Abstiegskampf. Direkten Duell. Und ja, was ist passiert? Viel aus meiner Sicht gar nicht mal so passiert, außer dieses eine super tolle, herausgespielte Tor. Ach nee, warte, das war es nicht.
Das war kein gut herausgespieltes Tor. Nicht schön, aber selten, ist aber auch eine klasse Selbstbeschreibung, Alex.
Meinst du?
Mein Spaß.
Meinst du, ich sollte das mit der Ironie versuchen zu lassen, weil wenn nicht mal mein Kollege das versteht, werden es die Zuhörenden vielleicht da draußen nicht verstehen. Und mein Berater hat mir ja schon gesagt, dass ich keine selbsterklärenden Sachen, ach nee, andersrum, keine Sachen, die ich erklären muss, erzählen soll. Ne? Wie war das mit
erklären? Naja, die das Spiel gesehen haben, die werden es ja schon verstehen. Ich meine, gut, dass du das Spiel als nicht so schön beschrieben hast, ja, aber man könnte denken, ja, okay, dann war wenigstens ein schönes Tor. Aber nein, es war halt ein sehr glückliches Tor.
Yes. Und zwar, war da irgendwie so eine nicht so richtige Pressing-Aktion. Der Keeper von Burnley am Ball, Muric. Und ja, so richtiges Hardcore-Pressing fand ich, war es jetzt nicht. Aber Calvert-Lewin zieht halt ein bisschen an. Alle anderen Spieler waren so halbwegs zugestellt. Calvert-Lewin presst den Keeper so ein bisschen und der knallt ihm das Ding halt komplett gegen das Bein und dann dadurch ins eigene Tor über ihn drüber. Ja, passiert dir hoffentlich auch nicht alle Tage, aber bitter. Bitter vor allen Dingen, wenn das dann spielentscheidend ist.
Ich finde solche Tore wirklich schön, weil da wird das mal belohnt, das ständige Anlaufen. Das muss von Zeit zu Zeit mal passieren. Auf jeden Fall haben wir aber noch gar nicht gesagt, warum wir dieses Spiel als Piff der Woche kategorisiert haben. Einerseits auch, weil es sonst jetzt sehr unansehnlich war und dann ist meistens der Schiedsrichter die ansehnlichste Person, auf die man sich dann zumindest noch stürzen kann. Zumal nämlich Burnley damit Spitzenreiter ist in einer Kategorie und mehr rote Karten als Siege geholt hat, weil der Schiedsrichter Michael Oliver O'Shea vom Platz stellte nach einem Foul, in dem er sozusagen als letzter Mann an der Mittellinie einen Ballverlust noch kompensieren wollte. Und ja, dementsprechend sind sie da fast schon auf Rekordjagd. Ich glaube, die meisten roten Karten einer Saison sind es noch nicht, aber diese Saison sind sie da auf jeden Fall vorne mit dabei. Für Everton war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Mit diesem 1:0 Erfolg konnten sie das erste Mal seit 13 Spielen wieder 3 Punkte einfahren. Und weil es ist nicht ganz unwichtig, zumal sie so ein bisschen eh schon mit unten drin sind und diese Woche noch die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung veröffentlicht werden oder bekannt gegeben werden und Everton könnte damit erneut Punkte am grünen Tisch verlieren.
Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ja, bleibt spannend. Das wäre natürlich noch krasser. Ich meine, je nachdem, wie viel die da verlieren, freuen sich vielleicht einfach die anderen Teams. Das ist hart. Ich glaube, damit haben wir es auch schon. Ich finde es super, dass wir da mal drauf geguckt haben. Aber manchmal halt, ja, muss man auch nicht zu viel dann sagen oder mehr draus machen, als es ist. Es bleibt nach wie vor spannend, noch ist nichts entschieden, ne?
Liegt es eigentlich daran, dass du sozusagen zwar jetzt nicht Muttersprachler bist, aber doch im Südeuropa verweilst, dass du es auch mittlerweile sehr gut beherrscht, die wenig Inhalt mit sehr vielen Worten zu füllen.
Was soll das denn heißen? Nee, ich bin eigentlich noch Teilzeitpolitiker. Viel sagen, nee, viel reden, nichts sagen.
Ja, genau. Ja. Viel, wenig Inhalt mit viel Worten.
Aber was war das jetzt für ein latent schwieriges Verhalten, das auf Südeuropäer zu schieben?
Stimmt, das klang jetzt eigentlich fast schon rassistisch, wie ich das gefragt habe. Nein, ja. weil es tatsächlich so ist, dass das ist eine sprachliche Untersuchung, dass sozusagen es manche Sprachen gibt, in denen man, um was zu beschreiben, mehr Wörter braucht und in manchen weniger. Und in spanischsprachigen Ländern, Portugiesisch weiß ich nicht, ist es zumindest so, dass man sozusagen den gleichen Inhalt, den man zum Beispiel in der deutschen Sprache übersetzt, mit mehr Worten beschreibt.
Yes. Da mein Portugiesisch ja blendend ist, wahrscheinlich liegt es daran. Also okay, tatsächlich beobachte ich einfach, wie mein Deutsch manchmal schlechter wird, aber mein Portugiesisch nicht besser. Deswegen ist es doch super. Ich würde sagen,
hat meine Erklärung das noch gerettet?
Komplett, ja,
diese Schieflage. Okay, durchatmen, kollektives Durchatmen.
Aber ich finde es gut, dass ich heute dich auch mal so ein bisschen beraten kann.
Ja, muss sein.
Ich würde sagen, wir gucken auf die anderen Spiele. Wir machen den Sack zu, den Rest hier noch weg und dann lege ich mich wieder hin.
Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten.
Die anderen Spiele hast du mehr als die Ergebnisse. Ich habe tatsächlich noch bei United gegen Liverpool reingeschaut. Ein 2:2, um jetzt hier mal den Anfang zu machen. Liverpool war eigentlich natürlich klar besser. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten sie, ich glaube, 15 Torschüsse, haben nur 1:0 geführt. United kam gar nicht zum Zug. Und dann in der zweiten Halbzeit hat United allerdings das Spiel gedreht und hatte eine sehr, sehr gute Phase zwischendrin, in der sie das Pressing sehr gut überspielen konnten, sich sehr ballsicher präsentierten. Und da hat man noch Liverpools Schwäche gesehen. Wenn man es eben schafft, vom eigenen 16er weg als Gegner von Liverpool sich ja sehr, sehr passsicher durchzukombinieren, sehr schnell, dann hat man auf einmal sehr viel Platz dann im letzten Drittel, in den letzten zwei Dritteln. Und das war dann so ein bisschen auch vor allem das 2:1. Aber Liverpool kam natürlich zurück, zwar nur zum Ausgleich, aber ich glaube, sie waren ganz zufrieden damit, weil traditionell ist es immer schwer für die dort zu punkten, auch wenn man natürlich so vom Saisonverlauf her dann einen Liverpool-Sieg erwartet, sind die damit, glaube ich, recht in Ordnung. Also können die damit leben, dass sie jetzt nur einen Punkt geholt haben und ja damit auch punktgleich sind.
Was sagst du so zu dem, was auch Klopp gesagt hat, weil der sein Argument war ja ähnlich, ne? Der meinte halt, dass diese Jungs halt überhaupt erst diese 71 Punkte geholt haben und dass das ein total okayes Ding ist. Man hat jetzt nicht unbedingt zwei Punkte verloren, sondern
einen Punkt gewonnen.
Punkt gewonnen, ja. Ja. Was natürlich, also ich habe mich bei United-Fans bedankt am Sonntag, weil, keine Ahnung, es ist, natürlich muss er als Arsenal selber punkten, was sie auch getan haben mit 3:0 bei Brighton. Damit sind wir bei einem weiteren Ergebnis an diesem Punkt. Aber du hoffst natürlich auch, gerade in so einem harten Kampf, wo alle da oben kaum Punkte verlieren, ist das natürlich schon was wert und dann schielst du natürlich mal rüber. Aber ja, Arsenal gewinnt sehr souverän und stabil bei Brighton 3:0. Drei Worte, King Kai Havertz, Tor und Assist wieder mal. Damit in der ersten Saison für Arsenal die beste Saison, die er je in der Premier League gespielt hat bis jetzt, und wird wahrscheinlich noch besser. Ist unglaublich irgendwie, wie sehr der in der Kritik stand und wie sehr er jetzt performt. Also es ist einfach unglaublich. Der ist so gut. Also auch, keine Ahnung, da waren so ein, zwei Situationen, wo er nach hinten gerannt ist, die Situation damit komplett entschärft hat und ja, der ist einfach sau stark. Und ich freue mich einfach, dass für ihn auch die Scorer fallen. So.
Krass, dass der auf dem Fußballplatz Fußball spielt, ne?
Ja, machen wir weiter. West Ham gewinnt bei Wolverhampton Wanderers. Die Wolves gehen erst in Führung, aber West Ham ist noch im Schneckenrennen dabei und holt einen wichtigen Sieg. Ich fand es tatsächlich an dem Spieltag sehr spannend, weil ich immer mal wieder reingeguckt habe und dann so, oh Mist, Luton liegt hinten, oh Wolves. Aber dann wurden doch noch relativ viele Spiele gedreht halt auch. Unter anderem halt West Ham gegen Wolves. Newcastle gewinnt auch im Rennen gegen Fulham. Die gewinnen auswärts bei Fulham durch einen späten Treffer. und bleiben damit auch im Rennen oben dabei. Wir haben noch Crystal Palace, die das erste und das letzte Tor der Partie schießen. Dafür gewinnt man leider gar nichts, wenn man zwischendurch 4 kassiert gegen Manchester City. City bleibt also auch oben im Rennen dabei. Tottenham haben noch den Schlusspunkt gesetzt an diesem Spieltag und gewinnen 3-1 in einem Wald voller Nottinghamer. Hahaha. Das war der 32. Spieltag.
Wunderbar. Hast du eine Idee, wie wir diese Folge betiteln können?
Herzlichen Glückwunsch, Arsenal zur Meisterschaft.
Nee. Mehr schlecht als recht. Nee, das ist auch zu abgedroschen.
Ja.
Keine Ahnung, muss ich nochmal überlegen. Nicht, dass du mir dann wieder schreibst am Ende.
Ja, weil meistens kann man ja jetzt mal offenlegen, schreibe ich dir dann super gute Titel und du sagst dann immer, ja, die sind auch super gut und dann nimmst du trotzdem irgendwas, was dir einfällt. Weil, naja, so ist das halt ja. Hier.
Das Mastermind und sein Assistent ist das halt hier immer noch.
Ja. Ne?
Wer ist jetzt was?
Tatsächlich fällt mir kein Titel ein.
Dann schaue ich nachher mal.
Vielleicht Immanuel im Marktwerte-Rausch oder so.
Nee, das Ganze war eh ein Offenbarungseid. Das möchte ich nicht noch zusätzlich anteasern oder anpreisen.
Ja, da sieht man mal, wie wenig du eigentlich weißt und trotzdem so viel darüber redest.
Ja, das stimmt.
Jetzt kommt der Boomerang. Siehst du, jeden Boomerang, den du mir hier schickst, der kommt zurück.
Völlig in Ordnung.
Aber wer war eigentlich bei Luton der wertvollste Spieler? Ich gebe den Tipp, der ist ausgeliehen von Arsenal.
Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Das war die Folge Das schöne Spiel, der 32. Spieltag mit Alex Kleiss und Emanuel Pedersen. Ich sage Tschüss.
Ich sage auch Tschüss. Und nächste Woche freuen wir uns auf das Spiel Newcastle gegen Tottenham.